Was wir halt am Markt sehen, in Deutschland hat das typische Maklerbüro 2,6 FTE. Ich sag mal, Frau, Mann und eine Halbtagskraft. Und mit den ganzen regulatorischen Änderungen wie auch Marktveränderungen sehen halt viele kleine Maklerbüros mehr oder weniger die Notwendigkeit, sich einem Maklernetzwerk, einem Franchise, einer größeren Unternehmung etc. anzuschließen, weil sie das einfach gar nicht mehr so abbilden können. Auch die technischen Veränderungen und so weiter.
Bei uns ist tatsächlich die Erfahrung, die wir aus den USA auch mitbringen, immer wieder das Thema, egal wie der Markt sich entwickelt, und da ist eine USA Vorreiter, die haben so viele unterschiedlichen Zyklen, die die durchlaufen haben, und die Erfahrung, wie man in diesen Zyklen mit dem Markt umgeht, das ist das, was wir hier auch an den Markt bringen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Hier ist noch das Land von Milch und Honig. Ja, richtig gehört. Sven Nikolaus und Christian Hoffmann haben den globalen Blick. Amerika hat eine doppelt so hohe Inflationsquote, 67% sind es in der Türkei. Dazu gibt es eine massive Abwertung der Währung. Die Deutschen verstünden es sehr gut, sich selbst schlecht zu machen. Es gäbe aber jetzt wieder eine gute Basis, um sich für die Zukunft aufzustellen. Die Zukunft von Sven und Christian begann schon 2023, denn da unterschrieben sie einen Vertrag mit Keller Williams, brachten damit das amerikanische Maklernetzwerk nach Deutschland. Weltweit sind darin über 200.000 Makler in über 60 Ländern organisiert. Sven und Christian sprechen mit mir über Transparenz und Miteinander als Grundlage für das Netzwerk, über die Internationalität innerhalb Deutschlands, Strukturen, Prozesse und Ineffizienzen. Es geht um das Image der Makler, die Kooperation mit dem IVD, um die Nachweispflicht für die Kompetenz eines Maklers und Lokalität. Ebenfalls erwähnenswert, der schöne Ryan Gosling, Reisen in mehr als 100 Länder, Süßigkeiten, das Dreamteam und die Rose am Revers. Ein Blind Date also für die Immobilienbranche. Spannende Insights mit Sven und Christian, bei denen ich viel Spaß wünsche. In Berlin, Start in eine Schnellfragerunde und erst danach stellen sich die Gäste selber vor, weil es sind nämlich mehrere, nicht wie sonst nur eine Person. So, die wichtigste Eigenschaft eines Maklers ist?
Kompetenz und Empathie.
Welche Immobilie würdet ihr am liebsten selbst mal vermarkten, die ihr jetzt nicht im Portfolio habt?
Ich glaube, das kommt wieder ganz auf die Immobilie drauf an. Also jede Immobilie hat ihren eigenen Charme und den muss man herausarbeiten und finden. Deswegen, man kann sich in jeder Immobilie verlieren.
Okay. Deutschland ist im Vergleich zu den USA, was Marketingstrategien angeht, weit vorn, gleich auf oder weit weg?
Weit vorn.
Echt? Weit vorn? Ja. Na dann. Dann sage ich mal herzlich willkommen. Christian Hofmann und Sven Nikolaus von Keller und Williams. Vielleicht sagt ihr erstmal selber jeweils, damit die Leute auch eure Stimme zuordnen können, kurz, wer ihr seid und was ihr in dem Unternehmen macht.
Sven Nikolaus, wir sind beide Co-Founder, der Christian und ich. Und wir sind auch beide Geschäftsführer. Ich übernehme so die CEO- und CFO-Rolle und Christian dann die COO- und CMO-Rolle. Ich habe ganz klassisch BWL studiert mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft und Finanzwirtschaft, damals an der EBS noch. Und habe immer so an der Schnittmenge zwischen Immobilien und Finanzen gearbeitet. Dazu mehr später.
Ja.
Hi, ich bin der Christian, genau wie Sven schon meinte. Ich mache das ganze Thema Ops und Marketing und freue mich jetzt hier auch dabei, in dem Podcast zu sein.
Sehr gut. Wir erfahren dann bestimmt auch noch ein paar mehr Dinge über euch. Lasst uns aber erstmal auf den Markt allgemein schauen. Die Immobilienwirtschaft ist in einer Krise. Damit sind die Makler auch in einer Krise. Viele haben ganze Abteilungen geschlossen. Ihr seid verrückt, ihr könnt übers Wasser gehen, weil ihr habt euch genau 2023, glaube ich, entschlossen, auf den deutschen Markt zu gehen. Wie kommt ihr dazu? Was ist anders bei euch? Also vielleicht erstmal, wie blickt ihr auf den Markt und dann, was glaubt ihr, warum der Markt euch braucht?
Ich glaube, der Zeitpunkt war gut, so gut wie jeder andere Zeitpunkt.
Passt also nie.
Also viele Makler, die wir als potenzielle Netzwerkpartner sehen, haben halt seit 2023 Probleme. Ist deutlich schwieriger geworden, wie der Markt ist, wie du gesagt hast. Aber damit sind sie auch viel offener geworden für neue alternative Möglichkeiten. Und deswegen haben wir wahrscheinlich jetzt deutlich mehr Nachfrage, deutlich mehr Optionen, unser Netzwerk vorzustellen und den Maklern entsprechend bekannt zu machen.
Ja, ich glaube, wichtiger Punkt ist einfach auch zu sagen, Krise bedeutet immer Herausforderung. Das ist jetzt auch eine dieser Plattitüden, aber ist dann immer auch tatsächlich wieder eine Einstellungssache. Wie, wenn sich das Umfeld ändert, wie bereit bin ich denn tatsächlich auch an mir was oder an meinem Vorgehen zu ändern? Und das ist eine Grundvoraussetzung, dann auch in sich veränderten Marktbedingungen erfolgreich zu sein.
Okay. Vielleicht machen wir da jetzt doch erstmal, Keller Williams hat ja ein anderes Konzept als viele andere Makler. Vielleicht erklärt ihr erstmal so ganz kurz, was euer USP ist.
Vielleicht gehen wir kurz noch auf Keller Williams insgesamt ein. Also Keller Williams wurde vor 41 Jahren in den USA gegründet von Gary Keller und Joe Williams, was immer auch noch die Eigentümer sind. Also es ist keine Aktiengesellschaft, gehört auch keinem Hedgefonds, sondern ein ganz solides Familienunternehmen aus Texas. Und ist über die Jahre stark angewachsen, hat derzeit um die 200.000 Makler in 60 Ländern. Und wir waren so mit Deutschland der letzte große Immobilienmarkt, auf dem Keller Williams noch nicht vertreten war. Wir sind Anfang 2023, haben wir den Vertrag unterschrieben mit den Amerikanern und sind jetzt seit gut einem Jahr operativ in Deutschland tätig.
Ja, und was sich nochmal so von dem Inhaltlichen oder von dem Modell auch wirklich unterscheidet ist, wir begleiten Makler dabei, eigenständig oder unternehmerisch tätig zu werden. Also wirklich zu verstehen, okay, was ist denn meine Herausforderung in dem Markt? Was ist oder mein USP? Wie kann ich denn selbst am Markt bestehen oder auch in dem Sinne besser meinen Kunden Unterstützung sein oder auch besser die Immobilien verstehen? Weil das ist sozusagen aktuell auch die große Chance. Der Markt ist schwierig und herausfordernd, aber das bedeutet auch, wenn ich eine Kompetenz habe oder eine Kompetenz besitze, kann ich mich auch am Markt durchsetzen. Wir unterstützen das von Keller Williams, indem wir sagen, okay, wir haben extrem viel Information oder auch Erfahrung gesammelt in dem Thema Systeme und Modelle. Wie muss ich mich als Makler strukturieren oder auch aufbauen? Das begleiten wir, um natürlich diese Veränderung oder Anpassung sich auch zu verstetigen durch ein dediziertes Training, was individuell auf den Makler angepasst wird. Und haben aber dann auch, wie viele andere Anbieter in dem Markt, dann auch Dienstleister, die angeschlossen sind, Dienstleistungen, die wir dem Makler zur Verfügung stellen, Einkaufsvorteile, womit wir unterstützen. Aber unser Haupt-USP ist tatsächlich das ganze Thema, wie wir den Tag helfen zu strukturieren oder Systeme und Modelle an den Makler bringen und auch das Training umsetzen in Kombination mit unserer Kultur. Das ist auch was, wo wir auch nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen. Das heißt, wenn Integrität oder auch in dem Sinne eine Transparenz, die Art der Zusammenarbeit in Frage gestellt ist, sehen wir da quasi, sind wir nicht bereit zu kompromissen, sondern treffen wir dann noch unsere Entscheidung, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt.
Ja. Okay. Das Berufsbild des Maklers ist ja so ein bisschen im Wandel. Man hat ja das Gefühl, die alten Tugenden kehren wieder zurück. Also ich übertreibe jetzt mal, vor ein paar Jahren saß der Makler noch da und der musste einfach nur an seinem Schreibtisch sitzen, an sein Telefon gehen und dann lief der Markt schon. Und dann lief es auch für ihn sehr gut. So, das ist ja jetzt nicht mehr so. Gerade ihr, weil ihr jetzt auch sehr, sehr viele Schulungen macht. Wie viel Umdenken erfordert das? Was sind so aus eurer Sicht die größten Veränderungen und vor allen Dingen, was kommt da noch?
Also was wir halt am Markt sehen, in Deutschland hat das typische Maklerbüro 2,6 FTE. Ich sag mal Frau, Mann und eine Halbtagskraft. Und mit den ganzen regulatorischen Änderungen wie auch Marktveränderungen sehen halt viele kleine Maklerbüros mehr oder weniger die Notwendigkeit, sich einem Maklernetzwerk, einem Franchise, einer größeren Unternehmung etc. anzuschließen, weil sie das einfach gar nicht mehr so abbilden können, auch die technischen Veränderungen und so weiter. Und da wollen wir halt die Hand ausstrecken und sagen, du kannst dich Keller Williams anschließen. In der Außenwirkung ändert sich überhaupt nichts, weil deine Marke bleibt bestehen. Deine Kundenbeziehungen gehören dir. Und wir nehmen dir, wie der Christian eben gesagt hat, viele administrative Sachen ab, viele regulatorische, viele rechtliche Sachen. Und können so sicherstellen, dass du dich 100% auf deine wertschöpfenden Prozesse konzentrieren kannst. Zu den Einwertungen gehen bei deinen Kunden, zu den Besichtigungen gehen, die Leute entsprechend beraten und somit den besten Service sicherstellen kannst.
Das heißt aber ja auch ein bisschen, dass es für die kleinen Makler eng wird, wenn sie alleine also als Einzelteil sozusagen agieren und eben nicht unter ein Dach, wie auch immer das aussieht, gehen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich immer wieder mit, was sind denn die Vorteile, die man durch ein Netzwerk auch erreichen kann. Das ist auch einer der Gründe, wieso es doch immer mehr Bewegung auch zu anderen oder größeren Netzwerkteilnehmern gibt und existiert. Am Ende ist immer eine Frage der Einkaufsgemeinschaft. Wie kann ich Dienstleistungen bündeln und dann in dem Sinne auch wieder an den einzelnen Makler weitergeben? Bei uns ist tatsächlich die Erfahrung, die wir aus den USA auch mitbringen, immer wieder das Thema, wie, egal wie der Markt sich entwickelt, und da ist eine USA Vorreiter, die haben so viele unterschiedlichen Zyklen, die durchlaufen haben, und die Erfahrung, wie man in diesen Zyklen mit dem Markt umgeht, das ist das, was wir hier auch an den Markt bringen. Und das ist die große Unterstützung oder auch den Support, den wir jedem Makler geben, indem wir ihm sagen, ja, du bist zwar allein oder du bist eigenständig und du bist deine eigene Marke, du bist dein eigener Unternehmer, aber diese Information von den 150, 200.000 Maklern weltweit und aus den USA und was die gemacht haben, um erfolgreich zu sein, das ist das, was wir dir zur Verfügung stellen. Das ist das, wobei wir dir Support geben. Das ist das, wie wir auch unser Training aufbauen, um dir eine bestmögliche Grundlage zu bieten, in losgelöst welcher wirtschaftlichen Zyklus man sich befindet, auch erfolgreich zu sein. Ja. Es hat aber auch viel mit Eigeninitiative, viel mit Motivation, viel mit, ich stelle mich der Herausforderung zu tun.
Wenn ihr jetzt, weil ihr so einen weltweiten Blick habt, lasst uns wieder mal kurz zum Markt kommen, jetzt so auf die unterschiedlichen Märkte schaut, wie steht es da um Deutschland? Also meistens sagt man ja, Amerika ist uns immer so ein Jahr voraus und wir sind so ein bisschen nachgelagert. Wie sieht's gerade aus?
Also wir sehen, der deutsche Markt ist immer ein wichtiger Markt für alle Beteiligten. Ich sag mal, wir haben in allen Ländern, ich habe ja auch so ein bisschen BWL und Finanz-Background, gesehen, dass die Zinsen wahnsinnig angestiegen sind. In Amerika, wenn die von unseren 4% hören, die stehen derzeit bei 8% Zinsen für die Hypotheken, ist da immer noch, ich sag mal, das Land von Milch und Honig. Und wenn wir unseren Kollegen aus der Türkei sprechen, mit 67% Inflation und einer Entwertung über die letzten 10 Jahre von der türkischen Lira von 1:1,80 zu 35, sagen wir immer, ich sag, wir Deutschen sind immer super gut, uns schlecht zu machen. Und ich sag mal, so ist das derzeit halt auch. Wir haben, keine Ahnung, 1,5 Millionen offene Stellen. Und Volkswagen baut 10.000 Stellen ab und die Welt bricht zusammen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch am Immobilienmarkt. Im internationalen Vergleich sind diese 10% oder so, die wir in den letzten Jahren an Korrektur gesehen haben, eher gut und gut für den Markt, um halt wieder eine neue Basis darzustellen.
Du hast es ja in einem Halbsatz kurz gesagt, wir sind gut darin, uns schlecht zu machen. Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen das Gefühl, es liegt so eine schwere, dunkle Decke, nicht nur auf dem Markt, sondern so auf dem ganzen Land.
Ja, ich glaube, man muss ja schon in dem Sinne eingestehen, dass die Herausforderungen auch in der Immobilienwirtschaft enorm sind. Ja, wie viele Bauunternehmer tatsächlich hier an der Existenzgrenze stehen oder auch in dem Sinne kurz davor sind, vielleicht auch Insolvenz anzumelden. Das hat eine riesige Auswirkung, auch was wir uns vorgenommen haben, welche Wohnungen die deutsche Wirtschaft benötigt, wie viel Wohnungen eigentlich aufgebaut werden sollten. Keiner traut sich daran, das tatsächlich jetzt mit aufzubauen. Da ist es dann natürlich auch immer mal gut, den Blick nach außen zu haben und zu sagen, in Anführungsstrichen, wie schlecht geht's uns denn eigentlich, dass uns das hier intern natürlich nicht hilft und man hier den eigenen Druck bei sich natürlich spürt. Das ist natürlich richtig, aber ich glaube, ein bisschen zu verstehen, da sind unterstützende Hände auch dabei, die einem sagen, okay, guck mal, mit diesem Herangehen haben wir schon ganz andere Krisen bewältigt. Das ist das, was wir auch hier an den Markt bringen wollen oder wo wir auch zur Seite stehen, wo wir jedem auch alles an Informationen oder auch an unserem Background zur Verfügung stellen, um bestmöglich durch die Herausforderungen, die wir hier in Deutschland haben, auch uns dem entgegenzusetzen.
Wie zufrieden seid ihr mit dem Makler-Image hier? Weil man hat ja auch da wieder das Gefühl, dass es in Deutschland irgendwie so ein bisschen schlechter ist als in anderen Ländern.
Deswegen arbeiten wir auch ganz eng mit dem IVD zum Beispiel, zusammen mit dem Verband der Makler.
Liebe Grüße an Dirk Wohltrupp.
Genau.
Habe ich auch schon 2 Podcasts mit ihm gemacht.
Weil wir halt gemeinsam eigentlich das Ziel haben, die Kompetenz und Professionalität der Makler voranzubringen. Weil ich glaube, das brauchen wir in dieser Zeit. Und deswegen wissen wir auch nicht, warum es keinerlei Nachweis der des Kennens in der Maklerbranche gibt bisher.
Wie meinst du das?
Also für jeden anderen Beruf muss man halt irgendwelche Nachweise geben, dass man sich halt in diesem Berufsstand auskennt. Und in der Maklerbranche gibt's das bisher halt noch nicht. Und deswegen fordern wir das, wie halt auch der IVD das, dass es so einen Nachweis geben sollte. Weil ich sag mal, die Immobilie ist oft die größte Finanztransaktion für jede Familie, wenn sich eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufen und der entsprechende Berater hat keinerlei Fachnachweis.
Es gibt ja auch jetzt nicht wenig Makler, ne? Also wie finde ich jetzt den richtigen, der zu mir passt? Ist immer eine sehr oft gestellte Frage.
Ich glaube, das ist dann auch wirklich wieder das Thema mit, auf welche Suche begebe ich mich denn und wie gut weiß ich denn oder bin ich mir bewusst auf der einen Seite, was ich möchte und auf der anderen Seite auch, was ich mir leisten kann. Ich glaube, das ist natürlich auch was, wo man auch eine Unterstützung brauchen kann, eine gute Grundlage oder ein Grundverständnis zu haben, was sollte ich denn mir eigentlich suchen. Weil es sind extrem viele Fallstricke dann auch dabei, wenn man sich für eine Immobilie entscheidet, welche Kosten kommen auf mich zu, was bedeutet das über die nächsten 10 Jahre. Es geht ja nicht nur darum, jetzt die Anfangsfinanzierung zu realisieren, sondern vor allem auch, wenn man in das Eigenheim gehen möchte, auch langfristig eine Grundlage zu haben, dass man sich dort wohlfühlt, zufrieden fühlt und auch eine Sicherheit empfindet. Und sollten da noch tatsächlich irgendwelche Kosten auf einen zukommen, kann das wirklich dann auch zu Überraschungen führen. Und da den richtigen Makler zu haben, macht absolut Sinn. Also da auch mal mit 3, 4 Maklern ins Gespräch zu gehen, zu recherchieren, die auch mal halt vor eine Herausforderung zu stellen und auch eine persönliche Beziehung aufzubauen, gehört absolut dazu. Und deswegen ist einfach nur die Empfehlung, wenn man den richtigen Makler finden möchte, auch wirklich Zeit da rein zu investieren. Man investiert meist mehr Zeit, die Immobilie zu finden, als den richtigen Makler zu finden. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dort den richtigen Makler zu suchen.
So, jetzt komme ich um die Ecke. Es gibt ja ohne Makler, die heißen ja schon so, die sich jetzt mit einem tschechischen Anbieter zusammengetan haben und die sagen, die sind jetzt die Größten und die machen es am besten und One-Stop-Shop und ohne Makler, also wie gesagt, haben sie ja schon im Namen. Was haltet ihr von sowas?
Also wir glauben halt, dass der Makler eine ganz wichtige Person ist. Wie gesagt, ich sag mal, für den typischen Normalverbraucher ist eine Immobilientransaktion die größte Finanztransaktion im Leben jeder einzelnen Person. Und sich dann keinen Berater dazu zu nehmen, ich sag mal, ist schon fast Suizide. Weil es gibt so viele Fallstricke, wie der Christian eben gesagt hat. Wer stellt denn sicher, dass der Käufer die Finanzierung hat? Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo die Banken sehr streng sind. Oder wer stellt halt auch sicher, dass alles, was da steht, auch abgenommen wurde und eine Baugenehmigung hat? Nicht, dass man dann 3 Jahre später dasteht und man möchte da irgendwas anbauen und dann sagt die Baubehörde, nein, das war sowieso nicht genehmigt, können Sie jetzt erstmal hier Ihr Penthouse die Hälfte abreißen. Es gibt so viele Fallstricke und deswegen ist es super wichtig, einen kompetenten lokalen Berater an seiner Seite zu haben. Und was wir sehen halt gerade in den letzten 2 bis 3 Jahren, ist die Quote der Makler, also die Maklerquote deutlich angestiegen. Es war so um die 50% und jetzt ist es fast auf 70% angestiegen, weil die Leute einfach sehen, dass in diesem schwierigen Marktumfeld sie halt einen kompetenten Berater an ihrer Seite brauchen.
Ja, ich glaube, was ich da nochmal wichtig finde, wenn man jetzt selbst irgendwie zum Arzt geht, um das Beispiel mal zu bringen, wie schnell holt man sich da eine Zweitmeinung zu irgendwelchen Kleinigkeiten auch rein? Aber bei welchem Hauskauf, wo es dann wirklich um 100.000 Euro geht, auch da ist es noch viel wichtiger, eine Zweitmeinung zu haben, mehrere Makler zu besuchen und die Zeit zu investieren, absolute Empfehlung, da mehr Zeit zu investieren, ein Gefühl zu entwickeln für die jeweiligen Makler, die sich dort um einen bemühen, um auch zu sagen, okay, wer hat denn wirklich ein gutes Grundverständnis und eine gute Kompetenz? Also wirklich die absolute Empfehlung nochmal, sucht euch die richtigen Leute, die euch beraten, die euch auch ein gutes Gefühl geben, wo ihr auch das Gefühl habt, okay, die verstehen mich mit meinen Herausforderungen Herausforderung mit meiner finanziellen Situation. Und ich glaube, wenn ich hier diesen Makler als begleitende Person dabei habe bei einer Transaktion, dass ich da die richtige Kaufentscheidung treffe. Auch wenn einem Makler von Objekten abrät, immer ein wichtiges Zeichen, auch das danach zu vollziehen, dass nicht einem alles in dem Sinne aufgequatscht wird. Deswegen geht raus, sucht euch die richtigen Leute, baut eine Beziehung zu dem Makler auf. Extrem wichtig.
Okay, das wäre jetzt schon fast ein Schlusswort, aber wir sind noch nicht zu Ende.
Wir gehen noch nicht. Ja. Wir bleiben
nein,
noch
nein, nein, wir bleiben noch. So, dann fangen wir, also gehen wir mal kurz vom Markt weg. Sven, dir wird eine Affinität zu Startups nachgesagt, stimmt das?
Ja, also ich habe schon einiges gemacht in meiner Karriere. Jetzt können wir da noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Ich weiß nicht, kennst du den Film The Big Short? Sagt dir das was?
Ja.
Der Mann, der dort von Ryan Gosling dargestellt wurde, heißt Greg Lippmann im echten Leben. Und das war mein Chef bei der Deutschen Bank. Also ich habe diese Mortgage-Backed Securities gehandelt durch die Krise und habe da viel Resilienz, glaub, gelernt fürs Leben. Und seitdem habe ich auch so einen Leitspruch, ich möchte nicht mehr mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Und deswegen bin ich dann nach Deutsche Bank und JP Morgan, habe ich, sag mal, die großen Konzerne verlassen und helfe seitdem Startups und Scale-Ups aufzubauen. Und habe vor 3 Jahren den Christian kennengelernt und jetzt bauen wir Keller Williams Deutschland zusammen auf.
Das ist aber auch nochmal eine schöne Geschichte mit sehr deutlichen Worten, würde ich sagen. So, Christian, ja. Wir haben vorhin schon vor Beginn des Podcasts so ein bisschen drüber geredet, erstaunliche Dinge. Also du hast keinen grünen Daumen, haben wir gelernt. Und du bist auf einem Selbstversorgerhof groß geworden,
genau.
Weil dein Opa davon überzeugt war.
Ja. Richtig, also das ist wirklich so meine Grundlage. In einem kleinen Ort mit 270 Einwohnern aufgewachsen. War ein Wunder, dass ich da rausgefunden habe, weil der Ort tatsächlich auch eine Sackgasse ist. Also da ist nur ein Weg rein, den gleichen muss man wieder raus. Ja, zu 750-Jahr-Feier hat uns die Gemeinde einen Kreisverkehr gespendet, dass die Leute, die sich da reinfahren, auch wieder raus verirren dürfen. Ja, also, ja, aber dann tatsächlich habe ich es dann doch irgendwann mal rausgeschafft, habe da mit der Lufthansa zusammengearbeitet, habe dann die Welt mir angeguckt, 110 Länder bereist und dabei extrem viel Prozessmanagement, Prozessorganisation, Reorganisation und Personalabbau tatsächlich gemacht. Also habe da extrem viel verstanden, wie dann irgendwie Strukturen aufzubauen sind oder was Kosten sind, was Ineffizienzen sind. Und habe aber dann für mich gestellt, okay, die ganze Zeit immer nur Effizienzen, das ist nicht so toll. Und Kostenmanagement, da kann man keinen Blumenstrauß mitgewinnen. Und da habe ich gesagt, okay, wie
kann
ist es denn?
Kann sich immer keiner leiden. Ne?
Ja. Deswegen habe ich ja dann einen perfekten Wechsel gemacht, bin ich nämlich zu Katjes gegangen. Und dort ging es dann darum, Süßigkeiten Firmen zu kaufen. Also da den Charlie's Chocolate Factory in Europa zu identifizieren und zu sagen, okay, welche Firmen passen denn hier ins Portfolio? Und dann natürlich muss man auch für die eigene Recherche immer ausreichend Süßigkeiten essen. Das hat mir auch immer ganz gut gefallen.
Das würde mir auch gut gefallen.
Und fand das Thema aber richtig spannend und war dann auch nochmal sozusagen auch in einem Startup, wo es darum ging, Unternehmer bei der Unternehmensnachfolge zu begleiten, also auch weiterhin Corporate Finance, M&A. Und dann extrem viel kleinere mittelständische Unternehmen analysiert und geschaut, was ist denn da tatsächlich der Mehrwert oder was ist der Wert, wer bezahlt dafür Geld, warum wird dafür Geld gezahlt. Und das ist auch was ich wieder extrem gut in die aktuelle Stelle wieder transportieren lässt. Mit was sind die Prozesse, wie kann man in dem Sinne effizienter sich aufstellen und wie kann man auch Unternehmern dabei helfen, ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. Wie kann man einen Wert kreieren? Ja, und da bin ich natürlich super froh, dass ich dann auf den Sven gestoßen bin und wir jetzt gemeinsam hier das Thema...
Wie habt ihr euch kennengelernt und wie passt dann Süßigkeit mit knallharten Investment so zusammen? Also wie geht das dann so im Prozess?
Also wir komplementieren uns, glaube ich, perfekt. Das wird uns immer von außen attestiert. Der Christian ist so der prozessorientierte Stratege und ich bringe so Geld und ich sag mal normalen Menschenverstand rein und so Gefühl halt auch für Immobilien und Finanzen und ich glaube, wir sind echt so ein Dreamteam.
Ja, und kennengelernt haben wir tatsächlich über einen gemeinsamen Kontakt, der auch gesagt hat, hier, setzt euch doch mal zusammen, das könnte passen.
Und Blind Date sozusagen.
Natürlich, die Rose am Revers gewesen, ja. Und dann am Bahnhof gestanden und auf das Abholen gewartet. Naja, ganz sowas nicht, aber war tatsächlich, hat extrem schnell geklickt.
Und ihr konntet euch sofort als kleinsten gemeinsamen Nenner auf Immobilien einigen?
Ich sag mal, Immobilien natürlich jetzt hier in dem Thema eigentlich viel mehr Dienstleistungen. Das Objekt sicherlich, was wir betreuen oder in dem Sinne, was unsere Kunden oder die Makler, die sich Keller Williams anschließen, betreuen, das ist das Thema. Aber der Dienstleistergedanke mit, wir tun alles für die Makler, damit die bestmöglich das Objekt betreuen können, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner tatsächlich.
Ja. Aha, so, da haben wir jetzt wieder schön die Brücke geschlagen und sind wieder bei Keller und Williams gelandet. Es gibt Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf.
Also wir haben jetzt 5 Standorte, Berlin, Hamburg und Düsseldorf, München, Frankfurt. Also wir haben jetzt insgesamt 5 Standorte in den Top 7 Städten. Stuttgart und Köln sind wir noch dran. Bei uns ist das Konzept ja so ein bisschen anders.
Wollte ich jetzt gerade sagen. Erklär doch mal bitte das Konzept dieser Niederlassung.
Genau, Keller Williams ist kein Maklerunternehmen, sondern ein Netzwerk von unabhängigen Maklern, die sich halt dem Maklernetzwerk anschließen. Und wir suchen, ich sag mal, in allen großen deutschen Städten Partnerunternehmer, die das zusammen mit uns aufbauen.
Für die Standorte.
Für die entsprechenden Standorte. Das ist zum Beispiel hier in Berlin der Achim Amann, sehr bekannt am Markt für Black Label Immobilien. Und er hat halt Black Label Immobilien in das Keller Williams Netzwerk eingebracht, hat dadurch eine Menge an Vorteilen und baut das Keller Williams Market Center Berlin derzeit auf, hat derzeit, ich glaube, 50 bis 60 Makler schon angeschlossen. Und diese Makler können halt auf Keller Williams zugreifen, können sich weiterbilden lassen, können die Netzwerkvorteile nutzen. Sie können, wie der Christian schon meinte, auf viele Dienstleistungen, administrative Hilfen zurückkommen.
Wie stelle ich mir das genau vor? Mach's mal kurz plastisch. Also ich kann mir jetzt vorstellen, Information, okay, es gibt einen Research. Jeder Makler macht irgendwas und ich habe dann plötzlich einen Riesen-Research, weil ich kann bei allen drauf zugreifen. Was heißt das? Also Weiterbildung verstehe ich auch noch. Was heißt das bei Administration?
Ich glaube, an dem Standort ist nochmal ganz wichtig, wenn dann die 50, 60 Makler zusammensitzen, jeder hat ähnliche vergleichbare Herausforderungen. Und wenn man dann einen Ort des Zusammenkommens hat, wo man sich auch wirklich immer wieder offen austauschen kann, weil jeder hat ja seine eigene Marke, sein eigenes Netzwerk, seine eigenen Kunden, kommt man sich gar nicht inhaltlich in die Quere, sondern man kann dann wirklich sagen, ey, ich habe ein ähnliches Problem, wie du das letzte Mal geschildert hast, wie hast du das denn gelöst? Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir einfach sagen, wir wollen die Transparenz, wir wollen den Austausch, wir wollen die Gemeinsamkeit, wo man auch wirklich voneinander lernen kann. Und das ist einer der Hauptpunkte. Entweder hat man ja so den Ansatz, machen Fehler so früh es geht, dann hast du länger was davon. Oder aber mach den Fehler erst gar nicht, weil du ihn von dem anderen lernen kannst und dann kannst du den vermeiden. Aber eine der beiden Sachen sollten tatsächlich passieren. Wenn man, je später ein Fehler passiert, desto mehr tut er weh. Und deswegen ist das immer so ein Thema mit, wie können wir eine Transparenz haben, wie können wir eine Grundlage haben, wie können wir eine Struktur haben, damit sich jeder austauschen kann, damit wir die Leute an die Hand nehmen. Und das quasi auch, um da kurz mal in den Prozess zu gehen, ein Teil unserer Analyse, wenn man sich uns anschließt, dass wir sagen, wir versuchen herauszufinden, wo siehst du oder wo hast du deine größten Herausforderungen, was sind deine Whitespots, was sind Qualifikationen, die dir fehlen, Erfahrungen, die dir fehlen und wie können wir dich da begleiten oder an die Hand nehmen, damit du möglichst schnell die Erfahrung machst oder auch geschult wirst in diesem Bereich, dass du dort sozusagen nicht Fehler machst oder aber auch Fehler mit, wir helfen dabei, Fehler zu reduzieren oder den Impact zu reduzieren, das ist da sozusagen.
Ihr seid also das Gegenmodell zur Immobilienbranche, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ, weil die Immobilienbranche steht ja eigentlich für intransparent. Jeder macht so ein bisschen vor sich hin und wenn wir jetzt gerade so Revitalisierung uns angucken. Jeder Projektentwickler und Eigentümer macht da seine Fehler. Wenn die sich alle mal an einen großen Tisch setzen würden, würden sie wahrscheinlich viele Millionen sparen. Ja. Und nicht alle, also
ja,
ähnliche.
Ja, da sprichst du genau das Richtige an. Und das ist auch die große Herausforderung, die wir haben, wenn wir kommen und sagen, guck mal, das sind wir sind transparent, wir sind offen, wir sind neu. Und dann heißt nur, aha. Und dann wird einem wieder viel erzählt und viel nicht geglaubt. Und das ist ein Prozess, Prozess der Annäherung, wo man dann sagt, nein, wir sind wirklich so, das ist wirklich unser Herangehen und das ist wirklich auch eine Herausforderung, diese Veränderung am Markt zu platzieren und auch zu sagen, okay, nee, wir sind tatsächlich so, wir wollen transparent sein, wir wollen den Austausch haben, wir machen alles dafür und wenn wir Personen haben, die sozusagen da nicht reinpassen oder das auch torpedieren, dann werden die auch wieder rausgeschmissen, weil wir sagen, das passt dann nicht. Wir wollen was ändern an dem Markt und das können wir nur, wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung laufen und eine Transparenz und ein Miteinander ist in dem, wie wir arbeiten und was wir bearbeiten wollen, eine absolute Grundlage dafür. Und dass jeder seine eigenen Kunden hat, ist enorm wichtig, weil man sich auch deswegen dann nicht in die Quere kommt. Und das ist die Konstellation, die, glaube ich, anders ist und wo wir nicht müde werden, das immer wieder zu platzieren und eine Standarte für zu brechen.
Aber wenn ich jetzt hier, also wenn jetzt hier 50, 60, 100, 120 Makler, dass die sich nie in die Quere kommen, also zumindest nicht mal zwei von denen, irgendwie am Rande, das kann ja nicht ausgeschlossen werden, oder?
Also ich ist genau, glaube ich, anders als bei anderen Unternehmen, weil es sind ja alles selbstständige Unternehmer unter ihrer eigenen Flagge mit ihren eigenen Kunden. Und was wir eigentlich sehen, ist, dass aus Konkurrenten Wagner Immobilien, Nikolaus Immobilien, Hoffmann Immobilien Kollegen werden im Market Center, die sich gegenseitig ergänzen.
Ich sag mal, dann der eine sagt, ich habe einen Kunden, der sagt, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, ein Mehrfamilienhaus.
Genau.
Und dann sagst du zu mir, ja, hab ich hier einen.
Genau. Und wir sehen, dass wir jedes fünfte Geschäft ist derzeit schon ein Gemeinschaftsgeschäft, genauso. Und wir haben halt, ich sag mal, in den Market-Centern auch viele Leute, die halt aus verschiedenen Backgrounds kommen. Wir haben türkische Makler, vietnamesische Makler, russische, ukrainische Makler etc. Und damit halt auch den Zugriff, ich sag mal, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, die du und ich wahrscheinlich keinen Zugriff drauf hätten. Und somit ein viel größeres Marktzugriff haben als viele andere. Und ich sag mal, was ganz toll ist halt bei Keller Williams mit 200.000 Maklern weltweit, ist zum ersten Mal, dass das Maklernetzwerk vor Ort, ich sag mal mit so 50, 60 Maklern hier in Berlin schon, aber auch deutschlandweit in den Top-Städten und dann halt auch international. Ich sag mal, gerade wenn wir über größere Projekte sprechen, Projektentwicklung etc., wo wir halt auch Interesse haben, ich sag mal, von Kunden aus der Türkei, aus Japan, aus USA etc. Und da können wir halt auf dieses Netzwerk auch zugreifen.
Ja, aber ich gebe dir recht, natürlich kommen auch mal welche sich in die Hörner, ja. Also deswegen, dass da auch mal gesagt, ich will es aber so machen und der andere will es aber anders machen und ich habe es so verstanden und du hast mir das gesagt. Aber ich glaube, das ist völlig normal. Nachher am Ende ist aber das Wichtige, was wollen wir denn erreichen und was ist sozusagen unser konstruktives Umfeld, was wir auch wirklich umsetzen wollen. Und wenn wir dann wieder sagen, okay, was sind denn unsere Werte, auf die wir uns immer wieder besinnen wollen, was wir auch wirklich erreichen wollen, was uns wichtig ist, dann kommt man auch wieder ganz schnell in einen konstruktiven Austausch, weil man auch sagt, okay, wir wollen ja eigentlich gemeinsam und dann ist das doch nur in dieser einen Sache und wie können wir das denn lösen, wie gehen wir aufeinander zu? Und auch hier ist es wieder gut, ein Netzwerk zu haben, weil dann sind auch wieder Mitsehende oder welche, die daneben stehen, die dann sagen, komm, ist doch gar nicht so schlimm, komm, das hat er nicht so gemeint. Das ist dass man einfach nur mal so eine Voice of Reason, irgendjemand, der mal wieder runterholt, die Emotionalität ein bisschen rausnimmt und auch wieder sagt, okay, nee, wir wollen das doch hier anders machen und dann hat sich das bis jetzt eigentlich immer recht schnell gelöst.
Dialogbereitschaft ist auch erforderlich.
Ja, nur wer bereit ist, sich auszutauschen, kann ein Problem lösen. Ansonsten kann man gerne sich seine eigene Welt spinnen und sagen, was hat der andere jetzt damit eigentlich gemeint und was wollte mir alles Böses.
Ja. Zum Schluss würde ich gern mit euch noch darüber reden, wie seht ihr so die Entwicklung? Also wie viele Standorte soll es geben? Macht ihr euch da schon konkret Gedanken? Gibt es konkrete Pläne?
Es gibt sicherlich eine Excel-Datei, die das alles dann irgendwie zugrunde legt.
Das musst du nicht alles verraten,
aber da haben wir natürlich den Anspruch, die großen deutschen Städte auch bedienen zu können, weil wir ja die Nachfrage auch sehen und weil wir auch das, was an uns herangetragen wird, wir sind jetzt auch sozusagen häufig an vielen Messen, an vielen Standorten, wo wir dann auch irgendwie der gefragt waren, seid ihr denn hier?
Ihr seid Kommunikatoren gerade.
Genau, ja. Und da ist aber auch immer wieder der Punkt, wir wollen mit den Richtigen und nicht mit den Schnellen starten. Wieso wir uns auch die Zeit lassen, gerade weil es eine Veränderung im Markt bedeutet, da noch eine Grundlage zu haben, okay, das ist, jetzt hätte ich das Wort fast verwendet, das ist was Nachhaltiges. Ja. was wir dann wirklich sozusagen aufbauen wollen. Aber wenn wir das halt nicht machen und nicht bereit sind, auch Zeit zu investieren bei der Selektion von entsprechenden Unternehmern an den Standorten, dann baut man halt eben 5000 Standorte auf und muss die Hälfte davon wieder schließen. Aber wir wollen einmal einen aufbauen und dann auch in den Markt bringen. Und da ist unser Anspruch, ja.
Und ich sag mal, es ist auch ein anderes Konzept zu dem typischen Ladengeschäft von dem typischen Franchise-Nehmer. Wie gesagt, wir haben jetzt in Berlin schon 50, 60 Makler nach einem Jahr. Und das typische Market Center im Durchschnitt in den USA hat 211 Makler im Netzwerk angeschlossen. Und damit können wir natürlich den Maklern deutlich mehr Dienstleistungen zur Verfügung stellen, deutlich mehr Hilfe und Weiterbildung etc., einen größeren Katalog zur Verfügung stellen, als, sag mal, wenn da 5 oder 6 Leute in so einem Ladenlokal sitzen. Und ich sag mal, der Service für den Endkunden wird natürlich auch viel größer, weil wir einfach viel mehr Objekte im Zugriff haben und damit auch viel mehr Spezialisten, die sich halt auf bestimmte Segmente halt auch konzentrieren können. Und deswegen werden wir in Berlin, sage ich mal, maximum 4 Market Center zum Beispiel aufhaben. In Städten wie Hamburg wahrscheinlich maximum 2 etc. Also es ist ein sehr konzentriertes Vorgehen und deswegen suchen wir, wie der Christian gesagt hat, die richtigen Unternehmer vor Ort, die sowas auch aufbauen können und sich den Maklern widmen. Das müssen halt Leute sein, die kennen sich aus im Markt, die können was, haben das bewiesen und mit solchen Leuten wollen wir zusammenarbeiten. Also wenn so jemand hier auf der Podcast ist, in Stuttgart, in Köln, in Leipzig, in Hannover, in Potsdam, das sind unsere nächsten Ziele.
Gut, das haben wir alle verstanden. Mail an mich, ich leite es euch dann sehr, sehr gern weiter. Sven und Christian, ihr könnt sicher sein, ich beobachte euch ganz genau.
Ja, und, das hoffe ich doch, ja.
Und schau mal, wie das so wird und in welchen Städten ihr demnächst auftaucht. Ich danke euch sehr für das Gespräch und die Einblicke in ein, wie ich finde, sehr spannendes und mal anderes Konzept. Vielen Dank.
Perfekt.
Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.